Das kann ich wirklich nur jedem dringend ans Herz legen, diese Zeitzeugen zu befragen, weil es ist für ein Familiensystem essentiell wichtig. Warum können so viele Menschen so schlecht einen Koffer packen für ein Wochenende? Die einen haben ein kleines Täschchen, die anderen müssen mit dem Überseekoffer los.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja. Liebe Anja, ich habe uns heute wieder einen ganz tollen Gast mitgebracht. Und zwar ist das Marlies Lamas. Und liebe Marlies, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass du da bist.
Und hallo miteinander.
Ich würde dir gern direkt das Wort geben, weil du viel besser als ich erklären kannst, was du alles tust.
Wie viel Zeit haben wir?
Stunden.
Also, was tue ich alles? Also erstmal bin ich akademische Palliativexpertin und schule in Deutschland, Österreich und der Schweiz Menschen in der Palliativcare-Fachausbildung in den Themen Demenz, Sexualität in der Pflege, Burnout, Selbstpflege. Und mein absolutes Steckenpferd ist die Mimikresonanz, die Emotionserkennung. Einfach übersetzt das Gesichterlesen. Daneben habe ich mir ein zweites kleines Standbein aufgebaut als freie Rednerin mit dem Schwerpunkt Trauer und Abschiedsreden. Und ganz hinten dran bin ich Mitgesellschafterin einer Biogasanlage, habe auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb am Niederrhein, den einen meiner Kinder jetzt mittlerweile betreibt und war schon immer sehr groß und sehr breit aufgestellt.
Das ist spannend.
Auf jeden Fall eine Menge. Ich finde, was du ja neben Trauerreden auch machst, ist das Thema Trauerreden, denn darüber haben wir uns ja kennengelernt. Marlies hat auf unserer freien Trauung eine wundervolle Rede gehalten. Da ist sogar mein Mann ein bisschen emotional geworden. Das habe ich noch nicht geschafft bis dahin.
Schön.
Ja, gerne. Nein, ich habe als Kind schon immer sehr gerne geschrieben. Sehr viel gelesen, sehr viel geschrieben, schreibe auch heute noch immer regelmäßig für verschiedene Fachmagazine, werde ab Juni, Juli endlich meinen Blog in Angriff nehmen, weil ich einfach so viele Geschichten im Kopf habe. Und dann war für mich die logische Konsequenz irgendwann, wenn ich mal nicht mehr so viel unterwegs sein möchte zu Seminaren und Fortbildungen, dass ich dann etwas vor Ort mache. Und da bot sich eben diese freie Redentätigkeit an und ich mag's, Menschen in irgendeiner Weise zusammenzubringen, emotional. Und deshalb heißt meine kleine Redenfirma auch die Fährfrau, weil ich Menschen begleite von dem einen Ufer zum anderen, vom Ich zum Wir, aus einer Familie raus in eine Welt, in der wir nicht folgen können, etc. Und auch Frauen, die so mit über 40, wenn die Kinder vielleicht schon größer sind, sich nochmal die Frage stellen, wo möchte ich hin? Was kann ich noch tun? Also ich coache nicht in dem Sinne, aber ich bin häufig als Speakerin eingeladen, weil ich bis vor 16 Jahren, wenn ihr mich jetzt getroffen hättet, noch in Gummistiefeln im Stall gestanden hätte und mit Leib und Seele Landwirtin war und innerhalb dieser 16 Jahre mein Leben einmal komplett umgekrempelt habe. Was mir immer wieder zeigt, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben ist es nie zu spät. Mhm. Ich habe mit 57 angefangen zu studieren, also nebenberuflich. Und würde ich es wieder tun? Wahrscheinlich nicht, weil ich bin manchmal wirklich verzweifelt, weil ich auch mit dieser ganzen Technik nicht groß geworden bin. Ich musste mir da vieles drauf schaffen. Nur ich glaube, dass lebenslanges Lernen eine gute Vorsorge gegen vorzeitiges Altern ist.
Ja, gibt es doch Studien zu, glaube ich.
Ja.
Oder? Also es gibt ja Studien, dass wenn wir lernen, wir neue Synapsen im Kopf schaffen und wirklich fit bleiben. Also auch für ältere Menschen täglich so ein Kreuzworträtsel oder so für geistige Fitness.
Richtig. Oder mal mit der anderen Hand die Zähne zu putzen.
Genau, also auch Bewegungen, die sind wohl unheimlich wichtig. Also Tanzen ist ja das gerade der neue Trend für ältere Menschen, damit sie die Synapsen wieder bilden zwischen den beiden Seiten sozusagen.
Ah, spannend. Das habe ich ja nicht gehört.
Ja, ob das jetzt Synapsen heißen, wenn das die beiden Gehirnhälften, die Seiten betrifft. Aber es geht auf jeden Fall um die Verbindung von beiden Gehirnhälften und so, ja.
Okay, man genau, muss sich also das so vorstellen, dass Treppe diese Drahtenautobahnen eben viele dünne Straßen haben. Ich halte jetzt gerade meine Hand hoch. Wenn man sich so vorstellt, die haben 5 dünne Straßen, sind dann eine dicke, große Autobahn. Und wenn da im Alter ein paar wegfallen, aufgrund von eine Erkrankung, aufgrund von ganz normalem Zellabbau, dann habe ich aber vielleicht immer noch 2 oder 3. Wenn diese Autobahn aber nur ein Feldweg ist und eh nur 2 Stränge hat und die wegfallen, dann ist klar, dass ich dann irgendeine Fähigkeit verliere. Und das ist ja auch ganz vereinfacht ausgedrückt das Bild der Demenz. Ja. Und da wir uns darüber klar sein müssen, dass jeder Vierte, ich würde aus dem Bauch raus sagen, dass wir deutlich in Richtung 3 gehen, jeder vierte Mensch an Demenz erkrankt, ist es eine gute Vorbeugung. Es wird sicherlich nicht jeden davon abhalten oder dass die Krankheit nicht ausbricht. Aber auch Menschen mit einer Demenz können ja noch lernen und können auch noch diese neuen Verbindungen schaffen. Und wenn sie das ihr ganzes Leben lang schon eingeübt haben, fällt es ihnen in der Erkrankung natürlich auch deutlich leichter.
Ach, spannend.
Total, das ist ein total spannendes Feld. Meine Mutter läuft regelmäßig die Treppe rückwärts runter, weil sie das eben auch kennt. Einfach nur aus Spaß. Und sie haben viele Treppen im Haus, so willst ja lange die Treppen auch gehen können. Also mal seitlich, mal rückwärts, mal vorwärts, mal gehüpft.
Verrückt.
Ja.
Ich habe gerade letztens mich mit dem Thema Menopause beschäftigt. Und da ist ja auch Osteoporose ein Thema, gerade bei Frauen, und ja auch Demenz. Und da war auch, dass quasi Bewegung und auch, korrigiere man mich, wenn ich falsch liege, aber auch gerade Krafttraining und so ja wirklich für die Osteoporose gut ist. Und ich meine, sie hätten gesagt, halt auch für so Demenzsachen. Also die Muskeln wirklich benutzen.
Dieses Krafttraining ist insofern wichtig, als Menschen mit einer Demenz, je nachdem wie schnell die Krankheit vorausschreitet, auch gangunsicher werden. Und wenn die eben mehr Muskeln aufgebaut haben, dauert es eben länger, bis sie da auch körperliche Einschränkungen haben. Und Bewegung ist natürlich für das ganze lymphatische System etc. total wichtig und hält uns einfach auch länger beweglich und jung und fit. Und vor allen Dingen, man muss jetzt nicht 3-mal die Woche ins Fitnessstudio. Ich glaube, es macht schon sehr, sehr viel aus, wenn ich mich wirklich zwinge, und da müsste ich mir jetzt mal selber zuhören, eine halbe bis eine Stunde am Tag spazieren zu gehen. Vielleicht auch mal ein bisschen flotter spazieren zu gehen. Du hast einmal diese Sonneneinstrahlung, also bei mir scheint jetzt gerade die Sonne, aber auch die Luft, und du hast diese Bewegung. Und das Schöne finde ich immer beim Gehen ist, bewegt sich der Körper, bewegt sich der Geist. Also ganz viele Gedanken, die mir kommen, Ideen, die mir kommen, habe ich, wenn ich gehe.
Tatsächlich ist das auch so ein bisschen mein Allheilmittel. Seit meine Tochter zur Schule geht, habe ich diesen Fußweg zur Schule. Ich bringe sie tatsächlich auch, weil wir jetzt einen kleinen Hund haben, auch ganz gern. Und ich habe seitdem, merke ich, wir hatten vielleicht einen Streit. Irgendwas lag in der Luft, vielleicht ich und die Kleine. Wenn wir an der Schule ankommen, ist es vorbei. Dann sind wir wieder fröhlich und gelöst. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich merke, dass ich mich anspanne innerlich, dass ich sage, ich gehe eine Runde mit dem Hund. Wirklich, ist wirklich so ein Allheilmittel. Ich halte auch total viel vom Gehen und vom Bewegen über die Erde, also ne, zum Aufladen der Batterien.
Ja, ja, richtig. Ja. Und wer die Möglichkeit hat, vielleicht einen kleinen Garten oder irgendwo auch vielleicht eine öffentliche Rasenfläche, warum nicht auch mal mit nackten Füßen im Regen zu gehen? Absolut. Ja, das erdet total. Und ich glaube, was wichtig ist für die Menschen, ist, dass sie ihre Spürigkeit wieder mehr verfeinern, also feiner hinlangen, wieder spüren, wie fühlt sich denn nasses Gras an, trockenes Gras, wie fühlt sich Schnee an, wie fühlen sich Steine an, etc. Nun, abgesehen von Kneippkuren und ich weiß nicht, was es da alles gibt. Wir haben ja alles, wir müssen es nur tun.
Das stimmt. Und ich glaube, wir sind da ja auch schon mitten in deinem Thema. Sag noch mal kurz, du hast vorhin erzählt, du hast nebenbei noch mal studiert mit 57. Was hast du studiert?
Im Spiritual Care in Österreich studiert und bin da noch mal tiefer gegangen, was die Spiritualität bei palliativ erkrankten Menschen sein kann, bedeuten kann, wo die hilfreich sein kann. Vielleicht sollte ich den Begriff palliativ noch mal so ein bisschen erklären. Nicht jeder hat sich da wahrscheinlich schon mit auseinandergesetzt. Menschen, die nicht mehr kurativ, also heilbar zu behandeln sind, werden Palliativpatienten genannt. Das heißt, sie haben eine lebensverkürzende Diagnose. Und die Palliativmedizin hat sich der Aufgabe verschrieben, die Leute möglichst symptomarm zu behandeln. Heißt, Atemnot zu dämpfen, Schmerzen zu dämpfen, ihnen noch die letzten Jahre, Monate, Wochen, Tage so angenehm wie irgend möglich zu gestalten. Wenn ein Mensch palliativ ist, heißt es nicht unbedingt, dass er in absehbarer kurzer Zeit verstirbt. Ich habe Menschen betreut, die sind seit 10 Jahren und länger im palliativen Stadium. Das heißt, zum Beispiel ihre Krebserkrankung ist nicht mehr heilbar, aber sie ist auch nicht mehr progredient, also sie geht nicht weiter fort, sie ist auf einem Stillstand. Deshalb sind sie aber nicht geheilt, sie sind immer noch palliativ. Und was diese Palliativmedizin eben kann, ist ganz andere, vielfältigere Methoden anwenden, um das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Man hat eine ganz andere Bandbreite an Medikamenten, die man einsetzen kann, gerade in der Schmerztherapie. Und dann gibt es eben spezielle Teams, die auch nach Hause kommen, das spezialisierte Palliativteam, die SAPV oder die APV, die eben Menschen zu Hause begleiten. Und das ist ein großes Team von allen möglichen Therapeuten, die man sich so vorstellen kann, ob das jetzt Logopädie ist oder Motopädie ist oder Ernährungsberatung. Und das Schöne ist, es ist immer das ganze Familiensystem, was betreut wird. Es ist nicht nur der Patient oder die Patientin, sondern die ganze Familie wird in ihren Sorgen, Ängsten und Nöten mit einbezogen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich bin über die Hospizschiene. Ich habe lange ehrenamtlich Sterbebegleitung gemacht, habe selber meine Eltern und weitere 7 Zugehörige begleitet. Und über diese Schiene bin ich eben zur palliativen Begleitung, Palliativmedizin gekommen und habe dann nochmal eben Spiritual Care studiert.
Da spielt doch dann oder spielt da dann auch das Thema Mimikresonanz mit rein, was du besprochen hast? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die Mimikresonanz ist natürlich für jeden wichtig, der mit anderen Menschen kommuniziert. Ja, auch wenn diese Menschen noch verbal aussagefähig sind. In einem belasteten Zustand, wie zum Beispiel in einem palliativen Setting, habe ich ja vielleicht einen Patienten oder eine Patientin, die sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr äußern kann. Wir hatten ja schon das Stichwort Demenz. Es gibt aber auch weitere neurologische Erkrankungen oder sogar die Schocksituation. Ich bin jetzt lebensverkürzt erkrankt, mir fehlen die Worte. Und dann kommt die Mimikresonanz ins Spiel, denn wir alle haben Bewegungen im Gesicht, zeigen Bewegungen im Gesicht zwischen 40 und 500 Millisekunden,
wow,
die nicht steuerbar sind und die wir nicht beeinflussen können, in keinster Weise. Da spricht wirklich unser Innerstes. Und es gibt zuverlässige Merkmale für die einzelnen Primäremotionen. Und wenn ich diese zuverlässigen Merkmale kenne, dann sehe ich zum Beispiel, wenn ich mich mit der Patientin Frau XY unterhalte, dass sie immer wieder Angst zeigt. Angst wird im Gesicht gezeigt, indem die Augenbrauen eine Welle darstellen. Also man kann so regelrecht so eine kleine Welle in den Brauen erkennen und eventuell werden beide Mundwinkel nach hinten gezogen und die Luft eingezogen. Und wenn ich dann merke, dass diese Frau Angst zeigt, weiß ich ja, dass sie das Bedürfnis der Sicherheit braucht, erfüllt braucht. Also kann ich jetzt im Gespräch weitergehen und sagen, Frau XY, ich habe so eine Wahrnehmung, als hätten Sie vor irgendetwas Angst. Mögen Sie mit mir darüber sprechen? Kann ich Ihnen da in irgendeiner Weise Sicherheit geben? Ja, und so halte ich diese Leute eben im Gespräch, weil oftmals sind diese feinen Mikroexpressionen, wie diese schnellen, kurzen Bewegungen heißen, den Menschen gar nicht bewusst. Und der Körper spricht immer. Ja? Und wenn er eben diese Einwandsignale, wenn der Gegenüber die sehen kann, erkennen kann und damit in Resonanz tritt, in einer Ich-Botschaft darauf reagiert, genau in dem Moment haben wir Verbindung und haben wir Beziehung. Und Beziehung und Verbindung sind zwei ganz wichtige Fähigkeiten von Menschen, um nicht unbedingt gesund zu werden, aber um eine ganz werthaltige Beziehung zu haben, die auch das Leben angenehmer gestalten kann. Jeder Mensch möchte Beziehung. Und wir beobachten ja gerade in den Senioreneinrichtungen, aber auch im täglichen Leben, wir haben immer mehr Single-Haushalte, wir haben immer mehr Menschen, die alleine leben, wir haben immer mehr Menschen, die unbegleitet in Einrichtungen sind. In meinem Nebenberuf der Trauerrednerin habe ich ganz, ganz häufig Menschen, die ohne jegliche Angehörige gestorben sind, alleine in irgendeiner Einrichtung oder alleine tot in der Wohnung gefunden werden. Und dieser Beziehungsaufbau ist eben das, was mit der Mimikresonanz unterstützt wird. Und gerade auch bei Menschen mit Demenz, die sich eben nicht mehr adäquat äußern können, wo die Worte nicht mehr zu dem passen, was sie sagen wollen. Da kann ich aber im Gesicht noch lesen. Und darüber hinaus habe ich mich dann in meiner Studienarbeit damit beschäftigt, wie kann ich mit der Mimikresonanz Schmerzen erkennen? Weil leider Gottes werden auch von wirklich altgedienten, sehr erfahrenen Pflegenden und auch Ärzten die Emotion Ekel mit dem Ausdruck Schmerz verwechselt, mit allen negativen Folgen. Wer keine Schmerzen hat, bekommt mehr Schmerzmittel, obwohl er sie gar nicht bräuchte. Fällt vielleicht, Oberschenkel-Halsbruch, Lungenentzündung, Tod, so der Klassiker, so hart es auch klingt. Oder eben Menschen werden unterversorgt. Menschen mit einem Oberschenkel-Halsbruch, die an Demenz leiden, bekommen in der Regel 30% weniger Schmerzmittel als vermeintlich gesunde, also neurologisch nicht eingeschränkte Menschen.
Das ist ja krass. Falls sie es nicht mehr ausdrücken können. Ja, die nächste Diskriminierung in unserem Gesundheitssystem. Wir wissen, Frauen werden diskriminiert. Andere Dosierungen an Schmerzmitteln. Ja, spannend. Ja, irgendwie logisch, ne? Man kann es nicht ausdrücken und dann, und man kann nicht sagen, wie dolle ist denn der Schmerz? Und Schmerz ist ja eh so subjektiv. Also ich hatte mal eine dolle Prellung des Mittelfußes. Boah, das waren Schmerzen. Also ich hatte echt noch nie solche Schmerzen. Und im Krankenhaus.
Und du hast Kinder
halt,
bekommen.
Ja, das war davor.
So, seitdem also, davor hattest du noch nie solche Schmerzen, verstehe. Danach dann schon.
Genau, also vor dieser Verletzung. Und alle so, wie ist das Schmerzniveau? Und ich war bei 10. Und die haben mich halt echt, also so total, also die haben sich halt total lustig gemacht darüber. Und ich dachte, ich hatte in meinem Leben noch nie so schlimme Schmerzen. Für mich ist das eine 10. Also heute wäre das keine 10 mehr. Aber ich hatte halt noch nie irgendwas gebrochen oder so. Das heißt, was ist der Referenzwert, wenn jemand 10 sagt? So, also. Das ist ja eh so subjektiv, so auch Geburtsschmerzen.
Und der eine haut sich auf den Finger und sagt kurz Aua, streift sich das Blut an der Hose ab und arbeitet weiter und der nächste muss mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Und beides hat seine Berechtigung. Ja, und ja. Wir sprechen Menschenschmerzen ab. Wir können es doch überhaupt nicht einschätzen. Wir stecken nicht in deren Körpern. Und gerade Menschen mit Demenz, die sich eben nicht ausdrücken können, die auch mehr Zeit brauchen, um sich auszudrücken, dafür hat das deutsche Gesundheitssystem keine Zeit. Ja? Mhm. Wir müssen ruckzuck Menschen abarbeiten. Und das soll jetzt kein Bashing gegenüber Pflegekräften sein. Das macht das System. Ich meine, die Menschen, die dort arbeiten, denen bin ich Gottlob dankbar, dass sie da doch arbeiten.
Ja.
Nur es ist halt eben so, wenn ich morgens eine Station mit 30, 40 zu Pflegenden habe und da sind vielleicht auch noch ein paar Menschen mit einer Demenz dabei und ich bin mit einer als Fachkraft, vielleicht mit zwei Helfern morgens im Frühdienst alleine, muss die alle versorgen, als mit allen die Morgentoilette durchführen, dann Frühstück verteilen, Medikamente stellen etc. pp., dann habe ich keine Zeit, darauf einzugehen. Mhm. Und was wir nicht verkennen dürfen ist, im Barmer Report 2020 ist das sehr deutlich geworden, jede vierte Pflegekraft kommt gedopt zum Dienst. Also die haben jetzt nicht Marihuana genommen oder sonst was, sondern Schmerzmittel.
Krass.
Und es gibt eine Untersuchung, wenn du von montags bis samstags jeden Tag eine Ibu 600 nimmst oder ein vergleichbares Präparat, ist deine Emotionserkennungsfähigkeit für die Emotion deines Gegenübers deutlich messbar geringer.
Auch für die eigene Emotion übrigens. Also tatsächlich können die Menschen weder in Empathie noch in Selbstmitgefühl
Und diese Menschen sollen dann ein Schmerzassessment, also ein Schmerzeinschätzungsinstrument mit dem Patienten, der Patientin ausfüllen. Das ist ein Widerspruch in sich. Dass die Menschen das Schmerzmittel brauchen, da bin ich ganz dabei. Ne? Also Rückenschmerzen ist ja der Klassiker in der Pflege durch die ganzen schweren Arbeiten, die getan werden müssen. Stress, Verspannungen etc. Dann hat man mal schnell eine Ibu genommen. Nur was bedeutet das für die Menschen, gerade die mit Demenz? Ja? Also von daher ist dieses ganze Schmerzassessment eben sehr, sehr schwer. Es gibt eins für Menschen mit Demenz. Das sogenannte PIKE 15 ist europäisch gefördert, ist mittlerweile auch noch weiterentwickelt worden. Das geht tatsächlich auf die ganz feinen Bewegungen im Gesicht ein. Denn das Schöne ist, am Auge, an den Bewegungen des oberen und unteren Augenlidmuskels, kann ich auch bis wenige Minuten vor dem Tod noch erkennen, ist da noch eine Reaktion oder ist da keine mehr? Also kontrahiert dieser Augenringmuskel, weiß ich, in einer entsprechenden Situation, habe ich noch Zugang zu diesem Menschen oder eben nicht mehr? Und da erkenne ich eben auch Schmerz. Wenn der Augenringmuskel, der obere und untere, nicht kontrahiert, sprich angespannt wird, das Auge ein Müh kleiner wird, zum Beispiel, ist es in aller Regel kein Schmerz. Und das ist nun wahrlich keine Raketenwissenschaft. Aber spannend. Man muss sich darauf einlassen.
Ja, man muss es lernen, oder? Also man muss lernen, das zu erkennen. Also ich habe vorhin, unsere Hörerinnen haben es nicht gesehen, aber ich habe versucht, diese Welle zu machen mit meinen Augenbrauen.
Ich auch.
Kläglich gescheitert. So. Aber das finde ich so spannend, weil du ja auch sagst, das sind nur 500stel Sekunden, die wir diese Emotionen zeigen. Also ich muss ja...
Millisekunde, eine halbe Sekunde.
Also ich muss ja permanent schauen. Also es kann ja sein, dass ich es einfach übersehe, weil ich gerade woanders hinschaue. Ich keine Ahnung. Ich ziehe die Socke an und dabei hat die Person Schmerzen, aber weil ich halt auf die Socke achte, sehe ich das vielleicht gar nicht. Also
es gibt eine Untersuchung. Wow. Jede zweite Emotion wird übersehen oder falsch interpretiert. Und dann wundern wir uns noch, dass wir so viele Missverständnisse erleben.
Hängt auch ehrlich gesagt immer noch.
Ja. Eben leider Gottes durch diesen ganzen sozialen Medien etc. pp. Einen ganz schnellen Konsum betreiben. Kaum jemand nimmt sich Zeit, wirklich zu beobachten.
Ja.
Man weiß es ja aus der Forschung, wenn irgendwelche Reels gesendet werden oder, ne, ich kann jetzt die genauen Zahlen nicht wiedergeben, aber es sind ja wirklich nur Sekunden, wo die Menschen aufmerksam sind, bevor sie dann schon wieder weiterwischen und weiter scrollen. Und das ist eben für die Emotionserkennung nicht förderlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jede Emotion bei einem anderen Menschen sehe. Dann wäre ich wahrscheinlich der liebe Gott. Der bin ich nun wahrlich nicht. Nur es ist auch für mich ständig andauerndes Training. Und wir suchen ja auch immer nach mindestens zwei Signalen aus mindestens drei Kanälen. Also wir haben ja nicht nur das Gesicht, wir haben ja auch die Gestik, wir haben die Stimme, wir haben die Kopfhaltung, wir haben die Körperspannung, wir haben das Raumverhalten. Also wie geht jemand in den Raum, wie steht jemand im Raum etc. pp. Und diese ganzen Wahrnehmungskanäle sieht ja unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, unser sogenanntes Bauchgefühl, sagt ja ganz, ganz häufig, also ich weiß nicht, aber irgendwie macht der Mensch einen ganz unzufriedenen Eindruck, obwohl jetzt, ich sag jetzt mal, du hast ihm eine Versicherung verkauft, ihr wart auch beide wertmäßig, also von euren privaten eigenen Werten, was euch im Leben wichtig ist, auf einer Wellenlänge etc. pp. Und dennoch hast du den Eindruck, irgendwo hakt's. Du kannst es aber nicht festmachen. Nun, vielleicht hast du übersehen, dass dieser Mensch Trauer gezeigt hat. Trauer ist das beidseitige Aufziehen der inneren Augenbraue, sodass das Auge dreieckig wird. Es hat so eine richtig schöne dreieckige Form. Und Trauer bedeutet immer Verlust oder Verlusterwartung. Bedeutet, jetzt in deinem Fall, Helene, der Mensch hatte sich schon mit dieser Versicherung angefreundet, hatte die auch schon gekauft, abgeschlossen. Und jetzt ist ihm auch was dazwischen gekommen. Keine Ahnung was, wir konstruieren jetzt was ganz Wildes. Er hat einen riesen Wasserschaden im Haus, die Renovierung des Bades ist notwendig, er ist schlecht abgesichert und hat jetzt kein Geld mehr übrig für die notwendige Versicherung, die er bei dir abschließen wollte. So, wenn du das jetzt nicht siehst, dann bleibst du mit deinem schalen Bauchgefühl und fehlender Unterschrift zurück. Wenn du es aber wahrgenommen hast, diese Trauer, dann kannst du dem Menschen entgegenkommen und kannst ihm sagen, also ich spüre bei Ihnen ganz deutlich, das ist noch ein Punkt, den wir klären sollten. Ich möchte ohne Druck Sie weiter beraten. An welcher Stelle kann ich Ihnen hilfreich sein? Dann fühlt der Mensch sich gesehen und wertgeschätzt und vielleicht könnt ihr dann ja in einer abgespeckten Version oder eine andere Versicherung oder weiß der liebe Himmel. Nur den wirst du nicht als Kunden verlieren. Und genauso ist es in der Pflege auch. Gut, ich würde einen zu Pflegenden nicht als Kunden bezeichnen, außer es ist jetzt im ambulanten Pflegedienst, dann ist es natürlich irgendwo mein Kunde. Es geht um Menschenleben. Und Menschen, die nicht wahrgenommen werden, die nicht gesehen werden vom Gegenüber, äußern das manchmal mit dem sogenannten herausfordernden Verhalten, was es in meinem Sprachgebrauch nicht gibt. Weil ein herausforderndes Verhalten ist immer ein fehlendes eine fehlende Bedürfnisbefriedigung. Ein Beispiel, du hast vielleicht einen Menschen, der alleine lebt, der kommt jetzt ins Pflegeheim, muss sich ja erstmal komplett eingewöhnen, ist vielleicht auch schon so ein bisschen neurologisch verändert durch eine beginnende oder mittelschwere Demenz und der verweigert das Essen. Und du versuchst mit Engelszungen und immer wieder und kommen sie doch mit in den Speisesaal, sie können auch gerne für sich essen oder was essen sie denn gerne, wobei die Auswahl an Nahrung ist in den meisten Pflegeheimen ja eher nicht so schön, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also ich finde immer, Nahrung ist was gesund halten soll, aber es ist in vielen Einrichtungen leider nicht der Fall. Kennen wir auch alle vom Krankenhaus.
Oder den Schulen.
Und weil du immer weiter insistierst, denn du möchtest den Menschen ja am Leben halten, reagiert dieser Mensch plötzlich mit einem aggressiven Verhalten. Ne? Er schlägt vielleicht nach deiner Hand, er wird laut, er wird launisch, er wirft Gegenstände durch den Raum etc. Dann würde das als Herausforderung dokumentiert, ohne dahinter zu gucken, was der Mensch denn in dem Moment wirklich braucht. Vielleicht braucht er nur jemanden, der sich mal eine Stunde Zeit nehmen kann, sich neben ihn setzen und sagt, ich finde es auch richtig, richtig beschissen, dass Sie jetzt hier im Altenheim sind und nicht mehr in Ihrem schönen Zuhause, dass Ihr Leben jetzt so einsam geworden ist, alle Ihre Freunde sind tot etc. Ja, und so kann ich den dann abholen.
So Stellvertreterprobleme nenne ich das immer. Habe ich gerade am Wochenende erlebt bei der Tochter von einer Freundin. Das wäre deutlich herausforderndes Verhalten. Und ich meine, Kinder sind da ja ähnlich. Die können ja auch, zumindest wenn sie noch kleiner sind, nicht äußern, was jetzt eigentlich das Thema ist. Und da war mir auch klar, also die ist total ausgerastet. Auch echt die Mutter bewundert für Engelszungen. Das kann ich nicht, dann raste ich irgendwann mit aus. Ich weiß, es ist nicht gut, aber so. Und dachte auch so, Was ist hier gerade das Stellvertreter-Ding? Und sie hat halt auch, die Kleine hat halt immer geschrien, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Dann war sie halt in einem anderen Zimmer nebenan, wo aber die Tür gerade ein bisschen beschädigt ist, konnte man nicht zumachen. Und dann hat sie immer was gegen die Scheibe geworfen von der Tür. Und da war halt auch klar so, okay, du sagst, du willst in Ruhe gelassen werden, aber willst du gar nicht, weil dann würdest du nicht ständig irgendwas gegen diese Scheibe werfen, damit man agiert. Also es war halt so, what the hell willst du eigentlich? Ja, also da dachte ich auch, und bei Kindern, ja, wahrscheinlich ähnlich neurologisch, die das ja auch gar nicht sagen können. Das merke ich bei meiner Großen immer. Die sagt dann, ich bin traurig. Warum denn? Das weiß ich nicht, Mama.
So, ja, ich also wollte gerade sagen, die Pubertät, da können die das sagen, aber die wissen es trotzdem nicht unbedingt. Weil da ja ganz viel hormonell und Emotionen, das Emotionszentrum ist ja riesig und das Regulierungszentrum ist quasi bei null. Und natürlich überschlägt sich dann manchmal nur so 3-4 Gefühle auf einmal, hast alles. Das kann ich schon nachvollziehen, aber was tut man denn dann? Oh je.
Ich glaube, das ist eine Frage, die Generationen von Eltern beschäftigt. Und nicht nur Eltern, sondern natürlich auch Lehrpersonen oder Erzieher in der Kita oder also ich sehe das auch gerade bei einer meiner Enkelinnen, die ist in einer, obwohl wir hier auf dem Land leben, in einer sehr speziellen Klasse, wo sie dann auch schon mal häufiger den Unterricht alle Mann verlassen müssen, bis auf den einen Störenfried, der gerade wieder einen Stuhl zerdeppert hat oder gerade die Hefte von anderen zerrissen hat.
Oha.
Ja.
Das hat man nicht so oft, aber ja, es kommt vor, na klar.
Ja.
Und dann ja die Frage für alle, damit umzugehen. Ne? Also ich meine, als Eltern von diesem Jungen ist es wahrscheinlich auf dem Land noch schwieriger als in der Stadt, weil auf dem Land wird man da eher geschämt. So, weißt du hier von Justin, die Eltern, die machen nur irgendwas falsch. So, der kann doch nicht normal sein, da muss da zu Hause irgendwas los sein. So.
Ja, das stimmt. In der Stadt ist es anonymer.
Wie anonym ist das wahrscheinlich wahrhaftig nicht, aber in dieser speziellen Familie auch sehr verständlich, warum das Kind so reagiert. Es gibt immer einen Grund, ja. Und das sehe ich eben auch, um zurückzukommen auf alte, kranke Menschen. Die müssen ja nicht immer unbedingt alt sein, sondern es gibt ja auch Jungerkrankte, gerade im Bereich der Demenz. Es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen Auslöser. Und es ist sicherlich nicht immer zu 100% zu klären, warum, wieso, weshalb, weil wir auch die Biografie des Menschen nicht 100% kennen. Wir haben keine Stunde in seinen Schuhen gestanden. Gleichwohl würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder mehr Zeit für so ein Miteinander nehmen. Ja, und auch für Biografiearbeit. In ganz vielen Einrichtungen wird die aus Zeitmangel vernachlässigt. Aber wie will ich denn mit einem Menschen umgehen, der als völlig Fremder in eine Einrichtung kommt? Ich weiß nichts von ihm, außer dem, was ich sehe, was ich mir zusammenreime. Aber ich weiß ja nichts, wie ist er so geworden, was hat er erlebt, was hat er für Vorlieben, Abneigung etc. pp. Und selbst wenn ich die Angehörigen frage, also ich würde jetzt sagen, wenn ich eins meiner 4 Kinder frage, was ist denn die Morgenroutine deiner Mutter? Dann würden 2, 4, 6, 8 Augenpaare. 4 Augenpaare, 8 Augen, würden dann die betreffende Person mit großen Augen anschauen und sagen, keine Ahnung, ich glaube, die trinkt morgens Kaffee. Trinke ich nicht, schon lange nicht mehr. Ja, solche Sachen halt.
Ja, total. Ja, auch die, also das, was man davor erlebt hat. Ich meine, viele der alten Menschen, die jetzt im Altersheim sind, haben noch irgendwie einen Bezug zum Zweiten Weltkrieg. Also weil sie da schon gelebt haben, weil die Eltern da gelebt haben. Also diese ganze Traumaarbeit, die ja nie wirklich stattgefunden hat, dieses Trauma, was sich ja einfach fortgesetzt hat. Also in meinen Familien war es also platt, der Brat geht man nicht fahren, da spricht man nicht drüber. Und dann das
was heißt quasi, das übersetzt?
Da spricht man nicht drüber. Also das war dann ja quasi die Trauerbewältigung und mein Vater hat so ein paar Sachen erzählt, was mein Opa, der noch 44 eingezogen wurde, dann direkt nach Russland und direkt in russische Gefangenschaft, 4 Jahre in Gefangenschaft, ist 49 zurückgekommen, schon allein. Und ich sag so, wow, so krass, was der erlebt haben muss in der Zeit, hat halt Zähne verloren und so. Also wirklich, wirklich schlimm, wenn ich versuche, mich in diesen Menschen reinzuversetzen, der mein Opa war, den ich nie kennengelernt habe. Und meinem Vater so sage, so, und wie war's? Ja, also mein Vater kann sich nicht wirklich, konnte sich nicht an meinen Opa erinnern. Er ist 43 geboren, also mein Vater. Und dann ist 44 mein Opa in den Krieg gezogen. So, das, ja, und dann war Papa wieder da. Und das war's. So, also für die älteren Geschwister war er halt einfach wieder da. Was der an Trauma und Trauer durchgemacht hat, aber auch der Rest der Familie. Meine Oma, die dann mit den Kindern in so eine Scheune musste, weil das Haus zerbombt war und so. Also all das, was halt irgendwie nicht aufgearbeitet wurde.
Ja, und was ja jetzt noch nicht aufgearbeitet wird, also diese transgenerationale Übertragung, unser Generationserbe, das wird ja so langsam, aber sicher kommt das so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen. Aber mir war zum Beispiel nicht klar, ich war vor einigen Wochen auf der Messe Leben und Tod und da gab es auch einen sehr interessanten Vortrag. Ich versuche jetzt die ganze Zeit, mich daran zu erinnern, wie der Vortragende hieß, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Es ging auch um transgenerationale Vererbung. Und er sagte, warum können so viele Menschen so schlecht einen Koffer packen für ein Wochenende? Die einen haben ein kleines Täschchen, die anderen müssen mit dem Überseekoffer los. Und ich weiß, dass meine Mutter nicht in der Lage war, einen Koffer zu packen. Die hat immer den halben Hausstand mitgenommen, auch wenn die nur über ein Wochenende weg waren. Das ist eben in den Genen, im Epigenom auch noch festgehaltene Trauer und Angst, nicht wieder zurückzukönnen, die ja rational gar nicht da ist. Na gut, im Moment noch nicht, müssen wir vielleicht sagen. Aber das war ihr größtes Problem. Das ist aber nicht drüber gesprochen worden. Also mein Vater war selber Kriegsteilnehmer, der ist 23 geboren, Mama war von 27. Die haben also den Krieg in vollster Härte mitgemacht, mit Flucht, Vertreibung, Wiederkommen, alles zerbombt etc. pp. Mein Vater hat nicht viel drüber gesprochen, aber er hat mir etwas hinterlassen. 189 Feldpostbriefe. Und aus diesen Feldpostbriefen habe ich dann für die Familie ein Buch gemacht. Und ab da haben wir unseren Opa, meinen Vater, besser verstanden, warum er so war, wie er war. Warum er uns oftmals so hart behandelt hat, warum er oftmals so distanziert war. Er hat auch ein schweres Leben gehabt. Meine älteste Schwester ist ganz klein gestorben. Also ihr erstes Kind haben sie verloren. Er hat lebenslang eine kranke Frau etc. Das kann ich wirklich nur jedem dringend ans Herz legen, diese Zeitzeugen zu befragen und zu gucken, gibt es noch irgendwas an Aufzeichnungen, die auch zu sichern. Weil es ist für ein Familiensystem essentiell wichtig, dass wir irgendwann diese Muster unterbrechen. Weil ich möchte diese Muster nicht an meine Kinder weitergeben und an meine Enkelkinder. Es wird mir sicherlich nicht in Gänze gelingen. Aber ich habe gemerkt, nachdem ich das Buch fertig hatte, es allen meinen Kindern zur Verfügung gestellt habe, es hat sich was gedreht. Für sie vielleicht gar nicht erkennbar, vielleicht auch gar nicht in dieser Tiefe spürbar. Aber ich merke sehr, sehr deutlich, dass sich da Muster deutlich verschoben haben.
Und das ist ja oft nur ein drüber sprechen.
Ja.
Ihr habt jetzt beide diese Geschichten erzählt und ich spüre aber oder höre raus, dass das bei uns anders ist. Bei uns gibt es eine Kultur, dass die Großeltern die Geschichten ihrer Kindheit erzählen, den Kindern. Wir haben meinen Opa stundenlang die Füße gekrault oder massiert, weil der das liebte und er hat uns Geschichten erzählt. Genauso meine Oma, das waren natürlich auch mal ausgedachte Fabeln aus dem Wald oder so, aber das waren auch oft alte Geschichten und wir haben dann immer gesagt, Oma, schreib's auf. Und sie hat dann wirklich noch mit 60, ja, so ein Schriftstellerkurs, so ein Online-Kurs gemacht. Und mit 66 war sie verstorben. Und diesen Kurs hat sie genutzt, um ihr Leben, zumindest ihre Kindheit aufzuarbeiten. Ich weiß, dass ihre Kinder das nie lesen konnten, das Buch, weil sie konnte es uns erst schenken, quasi als schon klar war, dass sie jetzt bald stirbt. Die haben das, glaube ich, bis heute nicht gelesen. Aber die Enkel haben es gelesen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit uns gemacht. Wir haben so eine total schöne Gesprächskultur. Meine Tochter, ich weiß nicht warum, weil die weiß das ja nicht. Die kennt die Leute alle gar nicht mehr. Die fragt immer, erzähl was von früher. Schon seit sie ganz klein ist. Auch ihre Oma, auch ihre Onkels und natürlich auch uns als Eltern. Es scheint irgendwie so drin zu stecken.
Ja, es ist so, er hatte da, dieser Vortragende hatte da ein Beispiel. An dem Tag, an dem sein Onkel am Blinddarm operiert worden ist. Und er hat diesen Onkel nie kennengelernt, weil der im Krieg gefallen ist. Wurde auch bei ihm der Blinddarm entfernt.
Also am Datum?
Gleichen Datum.
Ah ja.
Und okay. Im gleichen Alter. Es gab da ganz viele Synchronitäten in ihrer beider Leben. Obwohl sie sich nie gesehen haben und auch nie gekannt haben. Das ist eben das alles, was in unseren Genomen verankert ist. Ja, dass manche Kinder auch eine panische Angst vorm Keller haben, obwohl sie nie eine negative Erfahrung gemacht haben und auch niemals damit geängstigt wurden. Ich wurde noch in den Keller gesperrt, wenn ich irgendwas angestellt Oha. Hatte. Habe ich mit meinen Kindern nicht gemacht, würde ich mit meinen Enkeln schon gar nicht machen. Aber er hatte da auch so ein Beispiel, dass eben eine junge Frau zu ihm in die Praxis gekommen ist. Er coacht da auch und hat gesagt, ich will wissen, woher es kommt, dass ich mich so sehr im Dunkeln fürchte. Es gab nie einen Vorfall. Und dann sind sie zurückgegangen, haben Biografiearbeit gemacht und es zeigte sich, dass die Großeltern beide lange Zeit in einem Bunker gefangen saßen, weil sie verschüttet waren. Ja, und das vererbt sich eben. Also man darf es nicht unterschätzen. Ich will es jetzt nicht für alles verantwortlich machen, was in meinem eigenen Leben vielleicht nicht ganz gerade gelaufen ist. Nur ich möchte Erklärungen finden, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Zum Beispiel habe ich kein Zuhausegefühl. Mhm. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich fühle mich hier wohl, gar kein Ding. Aber dieses Zuhausegefühl kann ich nicht beschreiben.
Auch als Kind nicht?
Ich habe keine Erinnerung bis ungefähr zum 6. Lebensjahr. Weiß ich nicht.
Krass.
Ich weiß weder, was im Kindergarten ich war, noch wie wir gespielt haben, aufgewachsen sind oder sonst was. Nee.
Aber da bin ich auch nicht gut. In Erinnerung bin ich grundsätzlich sehr, sehr schlecht. Alles, was älter als 20 Jahre ist, habe ich irgendwie irgendwo ganz weit hinten. Und klar, wenn man dann mal irgendwas hört, dann fällt es einem wieder ein. Aber ich wüsste nicht mal mehr viele Namen aus meiner Klasse, die ich bis ich 16 war oder so begleitet habe. So ein paar natürlich, die man vielleicht noch Kontakt hat. Aber gerade neulich überlegte ich wieder, ich weiß noch den Spitznamen, aber Vor- und Nachnamen nicht mehr. Und ich meine, ich war mit dem 20 Jahre fast in einer Schule, ne? Also, ja. Also 10 Jahre auf jeden Fall und meist noch Kita.
Dieses fehlende Zuhausegefühl, da habe ich auch lange nachgeforscht. Und es war tatsächlich so, dass wir in unserer Familie nicht mehr meine Eltern, weil die hatten ja schon den Bauernhof und auch nicht die Großeltern. Aber die Generationen davor sind sehr, sehr umtriebig gewesen, sind ständig umgezogen.
Kleine Nomaden.
Ja. Dann ist es natürlich auch schwer, irgendwo so ein Zuhausegefühl zu entwickeln. Also wo ich mich tatsächlich zu Hause fühle, ist in meinem Wohnmobil.
Weil du unterwegs sein kannst.
Weil du dich bewegen kannst, ja.
Aber das ist natürlich komplett individuell, ne?
Meine Schwester ist jemand, der super gerne zu Hause bleibt. Die geht schon mal in Urlaub, aber dann ist auch wieder gut mit Urlaub und möglichst auch jede Nacht und nicht noch irgendwo übernachten mit den Kindern oder so, sondern gerne nach Hause. Und ich bin genau das Gegenteil. Also raus, Menschen treffen, spontan auch sein. Verrückt. Aber ja, es stimmt schon, es kommt schon auch viel von den Vorfahren. Das glaube ich auch.
Mhm. Für mich ist Freiheit, also für mich ist auch Freiheit eines der höchsten Güter, ist auch nicht viele Dinge zu besitzen. Also wir haben einen Dachboden und unsere Nachbarn sagen schon immer, dass da so wenig ist, weil ich immer denke, entweder brauche ich die Sachen noch, dann behalte ich sie oder eben nicht, dann schmeiße ich sie weg. Manchmal habe ich Dinge zu früh weggeschmissen, aber so dieses Horten ist sowas, wo ich merke, dass meine Eltern das noch hatten, eben weil man halt nichts hatte. Also und da habe ich auch negative Dinge, so Bettwäsche kann ich erst wegtun, wenn die kaputt ist und die geht nicht so oft kaputt. Nee, so auch Dinge, wo ich mich echt ärgere, wo ich denke, so mein Gott, diese Bettwäsche ist so hässlich, aber nein, ich muss sie benutzen, weil sie ist noch gut. Ja, also das weiß ich, habe ich von meinen Nachkriegseltern auf jeden Fall. Mein Vater hat immer Butter gegessen, ganz viel Butter, möglichst dick. Und das war wirklich immer dieses, wer weiß, wie lange es das noch gibt, wann es das nicht mehr gibt und so. Das ist echt faszinierend auf eine Art und Weise und gruselig auf eine andere Art und Weise, dass diese Verarbeitung nie stattgefunden hat. Und ja, das sind ja im Prinzip, um wieder da den Bogen zu schlagen, das sind ja jetzt Menschen, die im Pflegeheim sind, die selbst gar keine Biografiearbeit machen können, weil sie es nie gelernt haben, das zu tun oder da in ihre Bedürfnisse zu gehen, sondern weil es alles verbuddelt wurde, quasi.
Ja. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hat aber auch sie nie jemand gefragt. Und ich habe wirklich, gerade in meiner Sterbebegleitung, ganz, ganz häufig die Erfahrung gemacht, dieses Strahlen im Gesicht eines durchaus finalen Menschen, wenn du ihn fragst, wie war das denn? Erzähl doch mal.
Ich glaube, das ist auch dieser Punkt, wo du sagst mit der Mimikresonanz, dass wir ja in unserer Gesellschaft heute eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, Menschen wirklich in die Augen zu schauen. Ich merke das bei meinen Schülern, die das wirklich nicht mehr können. Also gar nicht. Und wir wissen ja, dass es uns sehr unangenehm ist, wenn wir jemandem lange in die Augen schauen. Also das, dann fühlt man sich ja so angestarrt und das ist irgendwie, und wir tun es auch nicht. Aber einen Kontext, wo wir das bewusst sehr lange tun. Und dazu gibt es Studien, dass wenn wir das tun, wenn wir wirklich Menschen einfach 5 Minuten gegenüber sitzen und uns in die Augen schauen, dass da eine tiefe Verbindung hergestellt wird. Hat man in Amerika Studien gemacht. Also es waren so Lerngruppen. Man macht sowas ja häufig mit Studenten, weil die ein bisschen Geld brauchen. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die nicht diese 5 Minuten in die Augen gucken gemacht haben, sondern einfach so als Lerngruppe zusammenging und dann die Menschen, denen man wirklich sich 5 Minuten in die Augen schauen und dann lernen. Und die Verbindung war viel, viel größer. Das heißt, das Miteinander arbeiten war viel größer. Andere Studie, da hat man sich in die Augen geschaut, einfach random irgendwelche Menschen. Also so, die hatten nichts miteinander zu tun. Und dann hat man sie immer wieder befragt, so im Laufe der Zeit, was hat das jetzt verändert? Und bei vielen war es wirklich, dass die nach 4, 6 Wochen gesagt haben, sie überlegen manchmal, wie es dem anderen Menschen gerade geht. Also das hat wirklich ganz viel mit Verbindung zu tun, sich einfach in die Augen zu schauen. Und das geht irgendwie verloren, weil wir nicht mehr in die Augen schauen, weil wir in diesen Bildschirm schauen und glauben, das ist irgendwie das Gleiche. Also weil ich meine, ich schaue dir jetzt auch in die Augen, Marlies, was du nicht siehst, weil nicht in meiner, so, also weil es was anderes ist online.
Ja, stimmt. Also Verliebte können das ja wunderbar, die können sich stundenlang in die Augen schauen, ohne dass es jetzt für die eine Seite peinlich wäre. Mit Säuglingen kriegst du das ja auch noch wunderbar hin. Ne? Weil Kinder eben gerade in dem Stadium, wenn sie noch nicht verbal sich artikulieren können, ja halt nur über deine Mimik, Gestik etc. reagieren können und da ja auch sehr feinfühlig sind. Das kommt wieder bei Menschen mit Demenz. Das sind für mich wirklich menschliche Seismographen. Du kannst einen Menschen mit Demenz nicht belügen. Der spürt das sofort und reagiert dann entsprechend drauf.
Spannend.
Und es ist genau das, was du sagst, wenn wir diesen Blickkontakt verlieren, verlieren wir auch den Menschen. Deshalb finde ich es wirklich so traurig, wenn ich, also ich habe noch einen kleineren Enkel, wenn ich mit dem im Kinderwagen unterwegs bin, wie viele Menschen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Mütter, wie viele Menschen einen Kinderwagen schieben und dabei auf ihr Handy schauen.
Und ich finde immer, das geht bei ganz Kleinen noch, also wenn das so Säuglinge sind, die dann also meine Tochter hat immer geschlafen.
Ja, ich möchte da auch kurz eine Lanze brechen, weil ein Teil der Wahrheit ist, dass das manchmal der einzige Moment ist, wo man mal schnell aufs Handy gucken kann. Also zumindest, wenn man mit seinem Kind wirklich interagiert. War das bei mir immer so, dass, okay, die ist am Einpennen, ich gucke jetzt mal hier kurz, was ich heute für Nachrichten bekommen habe. So, aber ja, ich fühle schon, was du meinst. Und es ist ja auch, da gibt es ja durchaus auch ganz viele Abhandlungen drüber, dass das stimmt, dass Mütter am Essenstisch mal eben schnell oder auch viel telefonieren, dass Kinder zuallererst diese ganzen Bewegungen machen, obwohl sie so mini klein sind, fast wie Gebärdensprache, die Mama vom Handy macht und dass sie Ring, Ring sagen und sich Dinge ans Ohr halten und so erste Worte, ja. Das schon, ne? Wobei ich jetzt hier einmal kurz trotzdem die Lanze brechen musste. Ich war auch die Mama, die am Kinderwagen mal schnell endlich geguckt hat. Was war denn da heute alles?
Mal schnell ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, wir haben uns verstanden, ne?
Ja, da genau.
Da habe ich auch nichts gegen. Das würde ich auch machen, gar keine Frage. Und auch meine Enkel, wir lesen irre viel Bücher mit allen, weil die Eltern das halt eben auch sehr bevorzugen und sehr befürworten. Dennoch war die Bewegung bei allen erstmal dieses Wischen auf der Seite, bevor sie geklappt haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gestern von einer alten Bekannten uralte Fotos von mir bekommen. Und die sind relativ unscharf. Und ich glaubte bisher, ich sei noch ganz im Besitz meiner geistigen Kräfte. Ich habe versucht, da reinzuscrollen.
Ja, ist mir auch passiert. Ist mir bei einer Zeitung passiert vor ein paar Monaten, wo ich auch dachte, so, das Bild ist so unscharf und dachte, boah, Leni, jetzt geht's wirklich los.
Ja, mir geht's ganz genauso. Ich habe das auch schon gehabt. Bei alten Fotos war das auch.
Ja, ne? Also es hat sich da schon was verändert, gar keine Frage. Nur ich finde immer, solange wir uns währenddessen bewusst sind, was wir da tun und welche Auswirkungen das haben kann, solange können wir es für uns auch adaptieren, verändern, wie auch immer. Nur wenn es eben nicht mehr bewusst ist. Also ich weiß, dass jetzt bei einer Enkelin wird im zweiten Schuljahr beginnen, die mit einem Tablet zu arbeiten. Das ist sicherlich auch Wirklichkeit. Wenn daneben auch noch ein Buch in die Hand genommen wird, bin ich da vollkommen dabei. Oder wenn sie in dem Tablet lesen, dann gibt es tausend Leute, die das viel schöner finden als dieses haptische Buch. Ist das alles in Ordnung? Nur wenn die Kinder in der Schule 6 Stunden am Tablet arbeiten, nach Hause kommen, mit dem Fernseher im Hintergrund Mittagessen und dann vielleicht auch vor dem Fernseher sitzen bleiben, bis es fast schon wieder Abendessen gibt, das gilt für die Erwachsenen im Übrigen genauso, dann bin ich da sehr kritisch mit. Man wird die Kinder oder die Gesellschaft nicht mehr von diesen digitalen Medien wegbekommen. Warum auch? Sie helfen uns ja auch. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auf dieser besagten Messe Leben und Tod einen Workshop gemacht zum Thema Mimikresonanz, also Emotionserkennung und KI.
Spannend.
Wir werden sicherlich, ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht, aber irgendwann wird die Robotik so weit sein, dass sie die Pflege auch in sensiblen Bereichen sehr unterstützen wird. Nur noch kann ein Roboter nicht empathisch reagieren. Ja, der kann Hilfe leisten, der kann ein Tablett von A nach B tragen, wie im China-Restaurant auch. Der kann helfen, irgendwelche Dinge zu heben, aufzurichten, etc. pp. China ist da wesentlich weiter als wir. Ich habe einen Pflegeroboter kennengelernt, der angeblich empathisch mit Patienten kommuniziert. Der hat aber in meinen Augen so viele Schwächen. Und ich habe mit den beiden Entwicklern in München gesprochen. Ich halte das Ding für völlig unnötig und unausgereift. Und es gibt auch sehr viele Stimmen von Nutzern, die eben sagen, da das Ding nicht wirklich empathisch reagieren kann, ist es natürlich ganz nett, wenn die alten Leute im Pflegeheim eine Unterhaltung haben, aber das ersetzt nicht den Menschen aus Leib und Blut, aus Fleisch und Blut.
Ja, nie. Also ich glaube auch, dass diese Pflegeroboter super sind. Also ich hänge ehrlich gesagt immer noch daran, dass jede vierte Pflegekraft auf Schmerzmitteln zur Arbeit geht. Das finde ich wirklich krass, weil es ja auch schnell eine Sucht wird. Also das ist ja nicht, ich schmeiß einmal in 4 Wochen eine Schmerztablette ein, weil ich so dolle Kopfschmerzen habe. Sondern wenn das wirklich jeder Dienst so ist, dann ist das ja auch was Chronisches. Also dann nicht nur chronische Schmerzen, sondern auch eine Sucht quasi, die dazukommt. Und da freue ich mich auf Roboter, die die Pflege unterstützen. Das finde ich wirklich wertvoll. Wir hatten in unserer Folge über die Pflegeversicherung auch den Experten, wo die Frau auch in der Pflege arbeitet und sagt, wenn ich meine Mutter aus dem Rollstuhl ins Auto setze, dann hebe ich mir dabei einen Bruch. Meine Frau hat halt die bessere Technik, aber die macht es halt auch täglich mehrmals. Also Technik ist da schön und gut, aber am Ende geht es halt trotzdem auf die Gelenke, auf den ganzen Torso, wie auch immer. Also da freue ich mich.
Ich persönlich fände es nämlich auch schön, wenn die Roboter die Arbeit abnehmen, die den Menschen wirklich zerstören. Aber ich finde nicht, dass sie das Menschliche abnehmen müssen. Dafür gibt es uns ja immer noch. Dann lieber die Pflegetätigkeiten von einem Roboter abnehmen lassen oder in Teilen. Und die Arbeit am Menschen im Gesicht, die Biografiearbeit, das, was du eben gesagt hast, das könnte man schon den Menschen überlassen, glaube ich. Es gibt auch Menschen, die es echt von Herzen gerne machen. Also ich bin ja gelernte Physiotherapeutin und ich habe das geliebt, wenn ich bei meiner Arbeit, wenn die Leute Lust hatten, mir da was zu erzählen von ihrer Vergangenheit. Ich fand das immer super spannend und auch hilfreich für mein Leben. Aber also das finde ich jetzt fast ein bisschen schade, wenn wir wieder an den Punkt kommen, dass die KI die Dinge abnimmt, die zwischen Menschen passieren dürfen, sehr ja. wohl. Ne? Ja, da bin ich auch bei dir.
Also ich auf irgendwie einen falschen Weg, ehrlich gesagt.
Ja, also, was aber heißt irgendwie das dann bemerke ich das immer öfter. Also wir stehen hier und machen unsere Care-Arbeit zu Hause, während die Roboter meinen Designberuf übernehmen. So, den mache ich aber richtig gerne. Die Wäsche und den Abwasch, den würde ich sehr gerne von jemand übernommen bekommen. Also da ist wirklich so ein bisschen die Frage, da ist wieder die Frage, wer designt denn diese Roboter und wer stellt die denn her? Ne? Wem helfen die denn? Und das ist eben wieder eine große Männerwelt, würde ich sagen.
Ja, und da führen wir es dann wirklich ad absurdum. Wenn dann die Menschen die Pflege machen, also wirklich das Waschen und Putzen und dann lassen wir die Menschen mit einem Roboter sprechen. Genau, so, ja. Das für sich ist halt wirklich das Absurdeste, was ich seit langem gehört habe. So, ja, genau, lass uns die schwere körperliche Arbeit bei den Menschen lassen. Und das Zwischenmenschliche.
Die Entwicklung ist da in China eben schon viel, viel weiter. Da gibt es tatsächlich auch schon Roboter, die in der Lage sind, Menschen zu positionieren im Bett oder eben denen aus dem Bett rauszuhelfen. Da gibt es entsprechende Betten, die man nicht nur hochkippen kann, sondern auch, wo sich das ganze Matratzengestell dreht und dann wie mit einer Aufstellhilfe die Menschen dann eben in den Stand gebracht werden etc. Also die sind Lichtjahre weiter als die deutschen Entwicklungen bisher, muss man leider so sagen. Und deren Augenmerk ist tatsächlich viel mehr auf diese rein technische Hilfe, sage ich jetzt mal.
Sehr gut,
ja. Weniger auf diese zwischenmenschliche Kommunikation. Ja. Ich finde zum Beispiel diese ganze Robotik, die im Auto auch verbaut ist, die ganze KI, die mich eben warnt, wenn ich zu nah jemandem bin, zu schnell bin oder sonst irgendwas. Wunderbar. Solange sie den Menschen unterstützt, bin ich da vollkommen dabei. Wenn sie mich aber ersetzen will, gerade in so einem sensiblen Bereich, denn das Nächste ist ja, dass wir dann vielleicht irgendwann Erzieher in der Kita haben, als Roboter, die mit den Kindern spielen.
Gruselig.
Oder denen irgendwas beibringen wollen. Ja? Und da ist ja noch ganz viel Luft nach oben, was noch gar nicht zu Ende gedacht worden ist. Wenn wir uns selber abschaffen, fände ich es eben sehr, sehr schade. Und das fängt schon an, wie du schon sagtest, mit diesem Blickkontakt. Weil über den Blickkontakt springt unser Spiegelneuronensystem an. Über das Spiegelneuronensystem entwickelt Empathie und unser sogenanntes Bauchgefühl.
Das finde ich super spannend. Also ich mich mal mit dem Thema Spiegelneuronen beschäftigt. Kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen? Weil das finde ich wirklich faszinierend.
Sobald du einem anderen Menschen ins Gesicht schaust, springt dein eigenes System an und macht genau die gleichen Bewegungen nach, ob gestisch oder mimisch. Und so kommst du dann in dieses Gefühl. Heißt, wenn du nicht weißt, was dein Gegenüber gerade fühlt, dann beobachte ihn eine Zeit lang und dann wird dir dein Unterbewusstsein eine Antwort geben. Oder mach bewusst die Bewegungen im Gesicht nach, die du gespürt hast, die du gesehen hast, wie du vorhin versucht hast mit der Welle. Ja? Und wenn du diese Angst spürst, dann wird bei dir auch die Welle sichtbar sein. Und darüber fühlen wir uns in den anderen Menschen ein und fühlen mit. Nichts anderes ist Empathie, ein Mitfühlen. Und dieses Mitfühlen ist ebenso wichtig, um den anderen zu verstehen, warum er in bestimmten Situationen wie auch immer reagiert. Und wenn das eben alles wegfällt, und das könnte jeder so für sich selber feststellen, wenn du einem Menschen gegenüberstehst, der eine mehr oder weniger eingefrorene Mimik hat. Und das muss ja jetzt nicht unbedingt auf einen krankhaften Prozess zurückzuführen sein, sondern es soll ja tatsächlich auch Menschen geben, die relativ viel Botox im Gesicht haben. Aus welchen Gründen auch immer.
Stimmt.
Jetzt ist die Stirn, diese seitlichen Falten zwischen Nase und Mund, die sind sogenannten Nasolabialfalten, das Kinn, alles mehr oder weniger lahmgelegt. Durch eine Botox-Behandlung. Nicht vollkommen, aber deutlich eingeschränkt. Und du unterhältst dich mit diesem Menschen und denkst die ganze Zeit, dieser Mensch ist mir vom äußeren Erscheinungsbild her sympathisch. Er ist gepflegt, oder sie. Er ist gepflegt, er hat auch keinen unangenehmen Körpergeruch und dennoch schreit mein System Alarm. Und das kommt daher, weil eben die ganz feinen Bewegungen im Gesicht viel, viel schlechter von deinem Spiegelneuronensystem einzuordnen sind. Und sobald ich etwas nicht gut einordnen kann, werden bei mir ein Stresshormon ausgespielt, dieses Cortisol. Ich komme in Stress, ich komme in Unsicherheit und wende mich von dem Menschen ab.
Gibt es eigentlich Studien darüber? Also ich habe mich immer gefragt, warum man das mit dem Botox macht. Mir ist bewusst, also jetzt Menschen, die das aus ästhetischen Gründen machen, mir ist bewusst, dass das schön aussieht, aber es sieht für mich zuerst einmal schön auf Fotos aus. Denn wenn ich habe das neulich gehabt, ich habe einen Bekannten, den ich immer attraktiv fand, wo ich immer dachte, ein hübscher Mann, schon ein bisschen älter. Und jetzt neulich kam der und ich dachte, oh, guck mal, jetzt finde ich den nicht mehr so attraktiv. Wer weiß, der hat vielleicht irgendwas verändert. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Und später erzählte mir seine Frau, dass sie Botox behandelt haben. Und das hat auch noch andere Gründe. Da geht es nicht nur um Ästhetik, aber es ist die ganze Stirn lahmgelegt und so. Und ich persönlich habe jetzt da mal drauf geachtet seit diesem Moment. In meinem Umfeld oder gerade auch im Fernsehen und so. Und ich finde oft diese Menschen, die Botox behandelt sind, gar nicht attraktiv, wenn die reden. Das ist verrückt. Auf Fotos bestimmt, weil die sehen natürlich jünger und frischer aus. Aber sobald die reden, ist das, als ob ich eine leere Leinwand, wenn ich jetzt ein Bild nehmen würde, ne, und ich finde ein Bild schön, dann geht ja nicht, dass das eine leere Leinwand ist. Mir fehlt da total was. Ich kann das gar nicht erklären. Mich würde interessieren, ob es dazu Abhandlungen gibt, aber. Also gerade zu diesem.
Wahrscheinlich, die kenne ich nur nicht. Ne? Nur wir müssen uns ja immer vor Augen halten. 50-99% unserer Kommunikation ist nonverbal. Und wenn du halt eben dieses mehr oder weniger eingefrorene Gesicht hast, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch sein, wenn jemand sehr viel Last mit Migräne hat, dann werden ja auch Botox-Behandlungen gemacht oder Depressionen, ja.
Weil du deinem Gehirn natürlich vorgaukelst, dass du gerade keine Angst und Verzweiflung mehr hast, weil du es nicht mehr bewegen kannst. Ne? Das ist dann so ein, weiß nicht, ist der Gegenteil von Teufelskreis, aber es ist eine Positivspirale.
Richtig, genau. Dann ist es natürlich so, dass dein eigenes System dann wirklich in Aufruhr gerät. Ebenso ist das mit diesem Trend, sich die, bei Frauen hauptsächlich zumindest hier auf dem Land, sich die Augenbrauen weglasern zu lassen, um sich dann neue tätowieren zu lassen.
Ja,
weil der Bogen vielleicht nicht so ist, wie man sich das vorstellt, was auch immer. Dann ist die Schwierigkeit, wenn die neue, ich sage jetzt mal künstliche Augenbraue, nicht zu der Muskulatur passt, die darunter liegt, dann wird das Gesicht bei emotionalen Anspannungen manchmal disharmonisch und eher zur Fratze. Und dann kann nämlich auch dein Spiegelneuronensystem nicht wirklich spiegeln, weil du kannst es so nicht nachmachen. Es geht einfach nicht.
Verrückt. Ja, voll logisch, wenn man dann die Augenbraue hochzieht, aber die tätowierte Augenbraue irgendwas anderes tut.
Aber was macht das mit den Kindern dieser Menschen? Das würde ich gerne mal, das wäre wirklich ein spannendes Thema. Denn man weiß ja, dass Depressionen, ne, wenn die Menschen wenig Emotionen in ihrem Gesicht zeigen, bei Kindern eine ganz schwere Auswirkung hat. Jetzt frage ich, was ist denn eigentlich mit Botox-Mamas? Also es gibt ja auch wirklich sehr, sehr schlimme Menschen, die das fast schon wie eine Sucht betreiben und ganz doll und überall und ganz viel und auch schon jung. Bin immer wieder überrascht.
Dieses Lippenaufspritzen mit Hyaluron. Natürlich kannst du die Lippe dann noch bewegen und es muss ja auch nicht bei jedem so eine Schlauchbootlippe da entstehen. Ne? Ich kann das auch manchmal verstehen, wenn ich eine ganz schmale Oberlippe habe, dass ich da ein bisschen mehr Volumen haben will. Aber du erkennst sie alle.
Ja.
Weil die Bewegung eben nicht mehr so passend zu dem Ausdruck ist, den du kennst.
Ja, das stimmt. Spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Spannendes Feld, finde ich auch. Ich habe schon drüber nachgedacht, das war das, wo du gerade weg warst. Ich habe schon drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass diese ganzen Schönheits-OPs mir persönlich, das ist jetzt eine ganz subjektive Sache, gar nicht gefallen. Ich finde es, auf Fotos sehe ich, okay, schöner Mensch, aber nur da. Sobald ich mit dem Mensch zu tun habe, sobald ich den im Fernsehen sehe, die sehen doch ganz, also gerade wenn es viel ist, aber selbst dezent, ich würde behaupten, ich erkenne das. Also weiß ich jetzt nicht, vielleicht habe ich schon viele Menschen getroffen und habe es nicht erkannt, aber ich finde es immer irgendwie alienmäßig. Es hat für mich immer was, ja, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber was Abstoßendes. Also ich finde, ich habe weniger Zuneigung, warum auch immer, oder weniger Empathie vielleicht einfach.
Ja, weil dein System eben auch weniger drauf spiegeln kann. Ne? Und ich muss immer wieder sagen, ich habe immer mal wieder beim Bestatter gearbeitet und habe dann natürlich auch verstorbene Menschen mitversorgt. Mehrheitlich waren sie Gott sei Dank alt. Und was mich immer wieder fasziniert und auch bis zu meinem letzten Atemzug faszinieren wird, sind alte Gesichter und alte Hände. weil ich mir immer vorstelle, was haben diese Hände alles schon getan? Wen haben sie gestreichelt? Wen haben sie geschlagen? Was haben sie getragen? Wo haben sie verletzt? Wo haben sie geheilt? Etc. Und die sprechen. Ja, und Hände sind ja meines Wissens nach tatsächlich das Einzige, wo man noch nicht viel Schönheits-OP-mäßig machen kann. Altersflecken kommen, gut, die kannst du überschminken, aber dann bist du auch schon fertig mit Messe lesen. Gesicht kann man natürlich ganz viel dran machen, aber wie schön ist es denn, so die einzelnen Falten, die einzelnen Linien im Gesicht zu sehen und denen vielleicht auch mit dem Finger, bei verstorbenen Menschen darf ich das ja, mal nachzufahren und zu überlegen, wie hat sie diese ganzen Lachfältchen bekommen? Welche Momente gab es in ihrem Leben? Oder wie wir Menschen, die so eine ganz ausgeprägte Zornesfalte haben, also zwischen den Augenbrauen, diese tiefe, senkrecht stehende Falte. Was mag in ihrem Leben alle gewesen sein? Und ich finde, diese Chance nehmen sich Menschen, die in irgendeiner Weise so viel nachhelfen. Wenn jemand ein ausgeprägtes Schlupflied hat, bin ich die Letzte, die sagt, um Gottes Willen nicht operieren, weil das kann Menschen wirklich sehr, sehr belasten, dass es hochgeklebt werden muss oder, um überhaupt noch ein freies Blickfeld zu haben. Aber der menschliche Körper ist nun mal ab einem gewissen Alter einem Verfall vorgeprägt und den finde ich auch ganz spannend. Ich meine, es kommt noch keiner auf die Idee, seinem alten Hund die grauen Barthaare zu färben, nur damit der Hund jünger aussieht.
Ja. Das ist wirklich ein schönes Bild.
Warum können wir nicht in Würde alt werden?
Und wie schön können Menschen sein, die in Würde alt geworden sind? Also wie schön ist der alte Mann auf der Bank, oder? Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was der alte Mann auf der Bank bedeuten würde, wenn er versucht, sich ganz modern zu kleiden und vielleicht schon ein bisschen Botox an der Stirn. Das sieht doch nicht mehr schön aus, oder?
Und ich finde, es hat nicht nur was mit Schönheit zu tun, sondern ich finde, es hat auch was damit zu tun, die Erfahrungen zu negieren. Also ich finde ja immer, so ein Gesicht, wie du sagst, hat ja schon viel erlebt. So, und am Ende bin ich jetzt mit 40 anders als mit 25 so und sehe auch anders aus. Aber würde ich das eintauschen wollen? Nee, weil ich ja die ganzen Erfahrungen auch nicht eintauschen will. So, also ich finde ja alte Menschen so spannend, weil, wie du sagst, Anja, die haben halt so viel zu erzählen. Die haben so viel Geschichten, die sie dann auch reflektieren konnten und sagen konnten, da habe ich das gemacht. Boah, war das eine dumme Idee. So, also wo man einfach so viel lernen kann. Und das dann, also das würde ich ja jetzt nicht einen 20-Jährigen fragen, also vielleicht auch, aber den würde ich ja nicht fragen, was würdest du in deinem Leben anders machen? So, das ist ja langweilig, sondern das würde ich doch jemanden fragen, der vielleicht 80 ist oder so, um da wirklich was mitzunehmen. Und ich finde, genauso ist doch das Aussehen. Das zeigt ja nur, dass ich schon eine Menge erlebt habe und vielleicht weiß, wovon ich rede. Oder vielleicht auch immer noch nicht weiß, wovon ich rede. Aber das finde ich halt so verrückt, dass man ja nicht nur das Aussehen verändert, sondern damit in meinen Augen ja auch immer ein Stück weit die eigene Erfahrung negiert.
Und vor allen Dingen auch seinen eigenen Selbstwert, sein eigenes Selbst-Bewusstsein infrage stellt.
Ich frage mich aber dann oft, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Spiegeln, wenn ein Mensch dazu neigt, sich selber dahingehend zu optimieren, also oberflächlich zu optimieren, denn meistens ist es ja gar nichts unter der Schwelle, was denkt er über andere? Hat er noch nie einen Menschen geliebt und schön gefunden, der alt war? Ich zum Beispiel habe das schon total oft gedacht. Sogar Models, die jetzt älter sind und in die Kamera strahlen. Und ich meine jetzt nicht die Models mit wenig Falten, sondern ganz bewusst, dass man so manchmal so hübsche Omas oder so hat. Aber ich finde die hübsch und ich will das auch gerne in der Familie haben, sozusagen. Also ich liebe diese Menschen. Aber was passiert mit mir, wenn ich das wegmachen lasse, finde ich die Menschen grundsätzlich hässlich oder hat das, also versteht ihr, das ist ein bisschen,
ja, ich verstehe die Frage, vielleicht. Aber das ist, glaube ich, das geht jetzt sehr die tiefen Psychologie, da sind wir, glaube ich, alle nur Hobbypsychologen, ehrlich gesagt.
Nee, ich wollte jetzt auch keine Antwort haben, okay. Sondern ich versuche das zu verstehen, ne?
Nein, aber gut, mir geht es immer darum, welches Selbstverständnis haben die Menschen von sich selber? Warum können die ihre Falten nicht annehmen? Ja? Und müssen wir tatsächlich alle uniformierte Gesichter haben? Denn es ist so ein Gleichmachen. Ich finde es schon wichtig, genau wie du gesagt hast, Helene. Also wenn ich Bilder von mir gucke, als ich 20 war, wenn ich mit 30, mit 50, mit jetzt. Ich finde ja sowieso, die beste Zeit meines Lebens ist nach 60 angebrochen. Jedes Bild, jede Falte, jeder Gesichtsausdruck hat seine Berechtigung und passt zu der damals herrschenden oder heute vorherrschenden Lebenssituation. Und wir sprechen ja halt auch mit der Mimik. Und wenn wir aber ein so großes Feld unserer Ausdrucksweise, unserer Wirkungskanäle ausschalten, indem wir operativ was machen lassen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, womit kann ich denn jetzt noch wirken? Habe ich jetzt noch viel zu sagen? Denn wenn man mal darauf achtet, ich folge einigen sehr alten Frauen auf Insta. Gut, jetzt kann man immer sagen, ist vielleicht auch als KI oder weiß der Kuckuck, weiß man heute alles nicht mehr ganz genau. Aber zum Beispiel Greta Silva, finde ich, hat ein tolles Standing, trotz ihrer ganzen Falten und ihrem grauen Haar. Dann ist da so eine sehr Oma Brigitte, Ellie, die ist 88, hat einen 47-jährigen Freund. Beide sehr gut aussehend, aber sie steht zu ihren Falten. Die trägt auch ein rückenfreies Kleid. Natürlich sieht man da die Falten. Und ja, ich denke, Thema. Dass es heute wirklich an der Zeit ist, und das möchte ich jedem mitgeben. Erstens mal bin ich ja davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die weisen Frauen, nicht die Weißen, sondern die weisen Frauen, egal welchen Alters, sich ums virtuelle Lagerfeuer scharen, um übers Leben nachzudenken, nicht nur ihr eigenes, sondern auch, wie wollen wir leben, was bringt uns die Zukunft. Und dass sich jeder mal die Frage stellt, und da habe ich in der letzten Woche in einem kleinen, feinen Frauenfreundeskreis haben wir dann eine nächtelange Diskussion darüber gehabt, über die Frage, gibt es etwas, was du im Leben bereust? Und die Frage kann ich mir stellen, ob ich 30 bin, 50 bin, 70 bin, 90 bin.
Ja.
Und ein zufriedenes Sterben hat oftmals mit der Beantwortung dieser Frage zu tun. Denn wenn ich irgendwann in einer Situation bin, wo ich deutlich merke, dass es mit mir zu Ende geht, und ich habe aber noch ganz viele Sachen auf dem Zettel, die ich bedauere oder Menschen, mit denen ich hätte noch mich aussprechen wollen oder Dinge, die ich noch gerne in meinem Leben gemacht hätte, dann ist mir der Übergang, und da sind wir wieder bei der Fährfrau, vom Land der Lebenden ins Land der Toten, egal wie das aussehen mag, deutlich schwieriger, als wenn ich meine Sachen geregelt habe, wozu natürlich auch Vorsorgevollmacht, Verfügung etc. dazu gehört. Bestattungsfürsorge, wie möchte ich bestattet werden? Wenn ich das alles fertig habe, dann kann ich in Ruhe gehen. Ich möchte abends nicht mit dem Gedanken ins Bett gehen, an der Stelle habe ich was falsch gemacht und ich habe mich noch nicht entschuldigt oder ich habe noch nicht die Aussöhnung gesucht.
Ja, finde ich ganz wichtig. Habe ich schon seit Jahrzehnten ehrlich gesagt, dass ich denke, wenn ich morgen sterbe, möchte ich nichts bereuen. Also ich möchte nicht denken, hätte ich das mal noch gemacht und genau wie du gesagt hast, mit dem muss ich mich noch versöhnen.
Es gibt einen schönen Satz, den ich mein ganzes Leben lang schon so ein bisschen um mich rum auch baue. Es gibt nur zwei Menschen, die du glücklich machen musst. Dein 7-jähriges ist ich und dein 80-jähriges ich. Wenn die mit dir zufrieden sind, dann kannst du immer selig einschlafen.
Und so geht bei mir der Satz, ist nur ein kleiner Satz, sondern eigentlich nur drei Worte, Klarheit geht immer vor Harmonie.
Mhm. Ja.
Ja, ich möchte, so bin ich groß geworden, da eckst du auch oft mit an, ich ecke da oft mit an, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn Menschen klar wissen, was sind meine Werte? Wofür gehe ich? An welcher Stelle bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen? Ist auch viel einfacher, mit denen umzugehen, mit mir umzugehen.
Das stimmt. Wenn man das quasi weiß und einschätzen kann, ja, dass das jetzt gar nichts Persönliches ist, sondern einfach...
Richtig. Ja. Aber wie oft sagen wir zu uns selber Nein, indem wir zu jemand anderem Ja sagen? Ja. Du gehst auf die Party, obwohl du überhaupt keinen Bock drauf hast. Du triffst dich mit der Frau, mit dem Mann, mit wem auch immer... obwohl dein Bauchgefühl dir sagt, lass es, bleib lieber auf der Couch zu Hause oder geh eine Runde spazieren oder mach was mit deinen Kindern. Gerade warum bleibst du in Beziehungen, warum bleibst du in Arbeitsanstellungen? Klar, da ist die Notwendigkeit, den Kühlschrank zu füllen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, als ich vor jetzt 16 Jahren mich entschlossen habe, den landwirtschaftlichen Betrieb und meine Familie zu verlassen, haben am anderen Ende oder gegenüberliegenden Seite der Straße auch nicht 300 Menschen auf mich gewartet. Der geben wir jetzt eine Anstellung und die heben wir jetzt auf dieses Schild der Mimikresonanz oder. Nur wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, ist meine Erfahrung, dann öffnen sich auch Türen. Man sieht sie nicht immer direkt. Und ich bin auch schon vor verschlossene Türen gelaufen und habe mir eine blutige Nase geholt. Nur ich war damals ja auch schon ein bisschen älter, ein bisschen reifer und würde diesen Weg immer wieder so gehen. Mhm. Egal wie steinig er war, egal wie traurig ich oft war, egal welche Menschen ich hinter mir lassen musste, weil sie eben nicht mehr mein Wertesystem bedient haben. Nur das Schlimmste, was ich mir doch selber antun kann, ist in Situationen zu verharren, die mich dauerhaft krank machen, die mich unglücklich machen. Und die definiert jeder für sich anders. Ich hatte einen tollen Ehemann, einen tollen Vater für meine Kinder. Nur als Paar haben wir halt nicht funktioniert. Wir haben immer noch zwei Firmen zusammen. Klappt wunderbar. Er ist mittlerweile wieder verheiratet, total glücklich, alles prima. Und ja, auch den Kindern geht's gut damit. Meine Maxime war immer, ich möchte keine verbrannte Erde hinterlassen. Und ich denke, das habe ich geschafft. Und wenn ich heute mit über 60 irgendetwa merke, an der Stelle passt es nicht mehr, dann gucke ich, was könnte denn passen? Wie kann ich die Situation verändern? Wie kann ich mein Arbeitsfeld verändern? Und das war eben auch eine Entscheidung zu sagen, ich baue mir jetzt dieses zweite Standbein auf als freie Rednerin. Ne, wo ich dann auch durchaus auch als Ghostwriterin unterwegs bin und Reden für andere schreibe. Weil das kann ich vom heimischen Schreibtisch aus, das kann ich aus dem Wohnmobil.
Ein so schönes Schlusswort, würde ich sagen, liebe Maris.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Total. Also der Appell, macht, was euch gut tut, was sich für euch richtig anfühlt. Und wenn es sich nicht mehr gut und nicht mehr richtig anfühlt, dann ist es Zeit, was zu verändern. Nicht gleich Koffer packen und weg, sondern vielleicht erstmal drüber nachdenken, aber zumindest die Augen und Ohren offen halten.
Sich vor allen Dingen Sparringspartner zu suchen. Ja. Keiner kämpft alleine. Mhm. Und das meine ich eben mit diesem virtuellen Lagerfeuer und uns weisen Frauen.
Und am Ende, wenn ich uns drei jetzt hier so anschaue, sind wir alle Frauen, die schon mal den Weg um 180 Grad gewendet haben und gedacht haben, so genau das ist es, was ich machen will. Mhm. Und dann stehst du irgendwann da und sagst, nee, war irgendwie doch nicht. Und dann kann ich zurückgehen oder ich biege ab. Aber also ich habe immer Möglichkeiten. Ich finde, ein Bild, was ich nutze, ist das Schachbrett. Das Leben ist wie ein Schachbrett. Es gibt schwarze und weiße Felder. Und wenn ich gerade auf einem schwarzen stehe, sind um mich rum nur weiße Felder. Also ich werde irgendwann wieder auf einem weißen Feld stehen. Ich muss einfach nur weitergehen.
Da steht außer wenn du ein Läufer bist.
Ich stehe auf dem Schachbrett, ich bin kein Läufer.
Der Läufer auf dem Schachbrett. Nein, nur Spaß. Ich nehme heute mit, wieder mehr zu beobachten, wieder mehr zu da zu sein, präsent zu sein und die Situation um mich rum und die Menschen um mich rum klarer zu beobachten und zu reflektieren. Danke, Marlies.
Vielen Dank, liebe Marlies.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.